ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Der Flughafen, der Hauptbahnhof und das zentrale Autobahnkreuz von A3 und A5 machen Frankfurt zum Verkehrsknotenpunkt. Außerdem ist Frankfurt die Pendlerhauptstadt in Deutschland, denn fast so viele Menschen, wie die Stadt Einwohner hat, kommen jeden Tag zum Arbeiten hierher. Seinen Namen verdankt Frankfurt übrigens auch einem Verkehrsweg, nämlich der Furt, über die Franken einst den Main überqueren konnten. Wie sehr Frankfurt und die Rhein-Main-Region vom Verkehr geprägt sind und welche Formen der Fortbewegung sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben, das zeigt die neue große Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt mit dem Titel Bewegung, Frankfurt und die Mobilität. Ein hochpolitisches und zugleich sehr persönliches Thema. Wir schauen uns das genauer an. Wer die neue Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt betritt, kommt zunächst an einem Fahrkartenautomaten vorbei und kann sich für ein Verkehrsmittel entscheiden. Mit dem Flugzeug schnell drüber fliegen oder zu Fuß alles in Ruhe erkunden. Dazwischen ist alles möglich. Und am Ende landet man bei einer Vision, die Frankfurt von den Lasten des Autoverkehrs befreit. Christiane Schwalm nimmt uns mit.
Frankfurt-Eschenheimer Tor. Eine der meistbefahrenen Kreuzungen der Stadt. Überall stehen, hupen und qualmen Autos. Doch plötzlich tut sich was. Die Schilder fangen an zu wackeln und Autos fliegen wie von der Gravitation befreit in den Himmel. Alles, was mal Straße war, löst sich auf. Stattdessen sprießen nun Pflanzen und Bäume, Sitzbänke erscheinen, davor ein Gehweg, auf dem Menschen flanieren. Visual Utopias, visuelle Utopien, so nennt der Künstler Jan Kamensky seine 3D-animierten Videos. Schon Plätze in aller Welt hat er digital von Autos befreit. Für die Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt hat er bewusst einen Ort gewählt, der genau genommen ein Unort ist.
Ich möchte eigentlich Orte schaffen, die genau das Gegenteil sind, also Orte, die zum Verweilen einladen. Auch wenn man vielleicht auf dem Weg ist, aber vielleicht sogar mal kurz innehalten an dem Ort. Und ja, das kann ich natürlich an solchen Orten sehr gut zeigen, weil der Kontrast dann sehr hoch ist.
Wie in vielen Städten dominiert das Auto auch die Stadt Frankfurt. Aber wie ist es da überhaupt hereingekommen? Eine lange Wand in der Ausstellung zeigt chronologisch die Orte und Verkehrsmittel auf, die für Frankfurt und die Region von Bedeutung waren. Hier zeigt sich schnell, trotz dem Bau des Hauptbahnhofs 1888 und dem Entstehen eines frühen Nahverkehrs mit Straßenbahnen, erhielt das Auto in den 50er Jahren Einzug in die Stadt. Und nicht nur das, ihm wurde städtebaulich alles untergeordnet, erzählt die Kuratorin Nina Gorgos.
Ich denke, es liegt auch viel daran, dass viele deutsche Städte einfach zerbombt gewesen waren und man halt einfach die Möglichkeit hatte, breit aufzubauen. Natürlich gab es in Frankfurt immer öffentlicher Nahverkehr, aber der wurde einfach gebaut, um den Autoverkehr durchzulassen, obwohl es damals noch nicht so viele Autos gab.
Doch das Auto galt als Symbol des Wirtschaftsaufschwungs. Und mit der Zeit konnten sich immer mehr Menschen den Wunsch vom eigenen Fahrzeug erfüllen.
Da entstehen natürlich auch Gewohnheiten. Wenn man gewohnt ist, immer mit seinem Auto in die Stadt zu fahren, immer einen Parkplatz zu bekommen, dann macht man das auch immer. Aber Frankfurt ist ja auch gewachsen in den letzten Jahrzehnten oder wächst immer noch. Und es haben einfach nicht so viele Autos Platz.
Wie viel Platz das Auto heute in der Stadt einnehmen darf, darüber wird emotional diskutiert, nicht nur in Frankfurt. Mittlerweile gibt es einige Ideen, Stadtplanung und nachhaltige Mobilität enger zu verknüpfen, wie die Idee des Superblocks, eines verkehrsberuhigten Stadtquartiers. Die Ausstellung zeigt Pläne eines solchen Projekts für Bockenheim. Doch Nina Gorgos weiß, wie sehr wir alle an unseren gewohnten Mobilitätsnutzungen hängen. Sie ermutigt dazu, Gewohnheiten mal aufzubrechen und neu zu denken.
Vielleicht findet man das dann am Ende auch vielleicht ganz gut, dass man quasi vor der eigenen Haustür so ein Ambiente hat, wie in den Urlaubsorten, die man ja aufsucht und es dann auch schätzt, wenn man eine autofreie Stadt hat und Ruhe hat und so weiter. Aber man hat es jetzt vielleicht selber vor der Tür.
So wie in der digitalen Animation von Jan Kamensky. Der Lärm verstummt, man hört wieder die Vögel zwitschern.
Ich mache keine Zukunftsentwürfe mit meinen Utopien. Ich sage nicht, so soll Frankfurt sein, auch wenn ich es mir eigentlich gerne wünschen würde. Aber für mich ist wichtiger, dass wir den öffentlichen Raum besser wertschätzen.
Wie gehen wir um mit diesem wertvollen Raum? Die Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt lädt ein, gemeinsam neue Narrative zu entwickeln über die Stadt der Zukunft.
Bewegung. Frankfurt und die Mobilität. So heißt die neue große Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt, zu sehen bis zum 14. September. Die Kuratorin der Schau, Nina Gorgus, haben wir im Beitrag von Christiane Schwalm eben schon kennengelernt. Und im Gespräch mit ihr wollen wir das Thema Mobilität jetzt vertiefen. Worum geht es ihr mit dieser Ausstellung, habe ich Nina Gorgus gefragt. Denn der Hauptbahnhof, das Autobahnkreuz, der Flughafen und die Furt der Franken, das sind ja auch Themen in der Dauerausstellung des Historischen Museums.
Was wir in dieser Ausstellung machen, ist eher, dass wir so Objekte, Ideen, vielleicht auch Gefühle auslegen, wo wir schauen, was macht das eigentlich mit uns, mit der Stadt, was macht das mit uns, dass wir einen Flughafen haben oder sozusagen eine S-Bahn-Station, die auch Flughafen heißt. Was macht das mit den Menschen, die tagtäglich sich mit einer Stadtarchitektur auseinandersetzen, die ihre Bedürfnisse nicht befriedigen. Also wir versuchen mehr allgemein über das Thema Bewegung zu sprechen, aber in Bezug auf die Stadt. Es gibt keine komplette Verkehrsgeschichte oder so etwas. Also dafür haben wir sozusagen die Dauerausstellung, sondern wir wollen sozusagen ein Erlebnis kreieren.
Wenn man von diesem Erlebnis und von den Biografien der Menschen ausgeht, wie sehr ist das gerade in Frankfurt geprägt durch das Thema Mobilität?
Das ist ganz stark geprägt, Mobilität oder auch Mobilitätswende. Das ist ja auch ganz sichtbar in der Stadt, dass plötzlich Radwege entstehen, also dass Flächen auch gerechter aufgeteilt werden, dass mehr Fußverkehr möglich ist in der Stadt, weil vielleicht nicht mehr so viel Inventar auf den Bürgersteigen steht. Also es ist ein ganz heißes Thema, das angestoßen wurde durch den Ratentscheid, der sich 2017, 2018 von BürgerInnen eingereicht wurde und auch den Magistrat zum Handeln aufgefordert hat. Das ist auch etwas, was vielleicht auch ein bisschen sehr emotional diskutiert wird in der Zeit, weil wie wir uns in der Stadt bewegen, welche Verkehrsmittel wir nehmen, ist immer was ganz Persönliches. Wir hängen an unseren Gewohnheiten und Sie müssen das einfach auch mal selber ausprobieren, wenn Sie morgens aus dem Haus gehen und nicht nach rechts, sondern nach links. Und das ist schon ja was ganz Neues.
Sie haben dieses Biografische ganz schön an einer der vielen Themeninseln dargestellt, quasi mit den Beförderungsmitteln, die man als Mensch so hat, von der Manduka, in der man getragen wird, über den Kinderwagen, dann bis hin zum Rollator am Ende. Welche Mobilitätserfahrungen machen Menschen vor allem in Frankfurt und machen alle die gleichen oder ist das auch sehr stark abhängig von ja, welchen Faktoren, wie man sich bewegt?
Alle machen ganz unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, wie gut er oder sie sich bewegen kann oder auch möchte. Also allein, wenn es möglich ist, zu einer Straßenbahnstation zu laufen, dann ist aber schon, auch wenn man im Rollstuhl sitzt oder einen Kinderwagen dabei hat, wie kommt man in die Straßenbahn rein, ist schon mal eine ganz große Frage, die nicht immer zufriedenstellend gelöst werden kann. Obwohl wir seit 2022 einen barrierenfreien Nahverkehr haben sollten. Also es ist ganz individuell, wie man sich bewegt. Und es hängt auch ganz viel von Gewohnheiten ab. Also ganz viele Menschen sind gewohnt einfach, sie benutzen einfach ihr Auto und denken auch, ja, sie können es benutzen, aber es gibt keine Parkplätze. Also man denkt nicht dran, dass alles, was man tut in der Stadt, auch immer Auswirkungen hat auf alle anderen.
Sie erzählen die Geschichte der Bewegung zum Teil auch als eine Emanzipationsgeschichte. Gerade die Möglichkeiten von Frauen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, auch schnell fortzubewegen, mussten sich Frauen erst erkämpfen. Woran ist das ablesbar hier in der Ausstellung?
In der Ausstellung ist es ablesbar zum Beispiel an Schuhen. Das klingt jetzt so ganz harmlos. Aber wenn im 18. oder vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Spazierengehen als neue bürgerliche Kulturtechnik hinzukommt, dann braucht man das passende Schuhwerk dazu. Und vorher waren Frauen eher angehalten, sich zu Hause aufzuhalten oder vielleicht gerade noch mal ein bisschen in den Park zu gehen. Aber jetzt wird es anders. Oder ein Beispiel ist auch das Kostüm zum Fahrradfahren. Wie kann man denn Fahrrad fahren als Frau, wenn man dicke, weite Röcke hat oder noch ein Korsett trägt? Das geht gar nicht. Also der Sport hat die Emanzipation weitergebracht.
Ein großer Teil der Probleme, die wir heute haben mit dem Verkehr in der Stadt, vor allem mit dem Autoverkehr, der viel zu viel Raum einnimmt, hat ja damit zu tun, dass die Funktionen in der Stadt immer weiter getrennt wurden, dass man woanders arbeitet als wohnt, dass man zur Arbeit, zur Schule immer größere Wege zurücklegen muss. Wie weit ist die Mobilität geprägt durch diese ja, Funktionsaufteilung oder Entmischung der Stadt? Und was kann man da tun, wenn man sozusagen auch wieder kurze Wege möglich machen will?
Also die Stadt und gerade Frankfurt ist sehr geprägt auch von diesem Begriff, die autogerechte Stadt, die aus den 60er Jahren stammt und die einfach immer dem Automobil Vorrang gab und die anderen Verkehrsmittel gar nicht so ernst nahm. Und wir leben ja heute auch in dieser Stadtarchitektur und müssen einfach schauen, oder es wäre wünschenswert, dass die Flächen einfach auch gerechter aufgeteilt werden. Dass es möglich ist, sieht man ja auch schon zum Teil. Und dass es möglich ist, sieht man auch an andere Städte, die das umgesetzt haben, wie Kopenhagen, die einfach in den 70er Jahren sich dafür entschieden hat, eine autofreie, weitgehend autofreie Stadt zu sein. Also es ist möglich. Und es gibt gerade auch so aktuelle Diskussionen, zum Beispiel den Superblock. Das heißt, man macht Quartiere, die relativ autofrei sind, also wo die Aufenthaltsqualität erhöht wird, dass man einfach gut durchgehen kann. Wenn man Lieferverkehr hat, kann man durchfahren, öffentlicher Nahverkehr. Aber dadurch werden auch die Wege kleiner und man kann sich mehr in der Stadt aufhalten. Und was noch dazu kommt, also solche Superblocks oder solche beruhigten Quartiere sind ja auch vor allem auch in Frankfurt nötig, da die Stadt oder die Fläche zu sehr versiegelt ist und uns im Sommer sehr viele tropische Nächte bereitet. Und durch Entsiegelung von Flächen können wir auch diesem Klimawandel etwas entgegenkommen.
Nina Gorgus, die Kuratorin der Ausstellung Bewegung im Historischen Museum Frankfurt. Wir sprechen gleich weiter. Zunächst blicken wir zurück in die Nachkriegszeit, als die Idee der autogerechten Stadt auch in Frankfurt zum Teil rücksichtslos umgesetzt wurde. Ein Ausschnitt aus dem O-Ton-Feature Die 50er Jahre in Deutschland von Dorothee Meyer-Karweg.
Also ich muss sagen, Herr Polizeirat, das ist ja wirklich furchtbar hier an der Hauptwache. Hier kommt ja überhaupt kein Mensch mehr durch. Hier ist ja alles total verstopft.
Das ist also hier in den Verkehrsspitzenstunden immer so. Und Sie sehen, dass wir an verschiedenen Punkten Beamte eingestreut haben, die für einen sicheren Verkehrsablauf sorgen.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende wirtschaftliche Konjunktur bewirkte in fast allen Ländern eine so rasche Steigerung des Motorisierungsgrades, wie man sie in den ersten Nachkriegsjahren für unmöglich gehalten hatte. Statt auf 24 Bewohner anno 1955 zählte man anno 1957 bereits auf 16 Bewohner der Bundesrepublik je einen Kraftwagen, Motorräder und Mopeds nicht inbegriffen.
Und doch gibt es Musterbeispiele für eine durchdachte städtebauliche Verwirklichung der Verkehrsprobleme. Ein europäisches Beispiel gab im Weltausstellungsjahr Brüssel.
Ja, wie wir aus Brüssel wissen, hat man ja dort in der Stadt der Weltausstellung sehr großzügige und sehr moderne Lösungen gefunden. Die dortigen Straßenbauer haben eine ganze Anzahl von kreuzungsfreien Straßen gebaut. Sie haben kreuzungsfreie Verkehrsknotenpunkte geschaffen, die früher sehr hohe Unfallziffern aufwiesen und wo heute durch Überführungen oder durch Unterführungen jeweils der Straßenzug doch praktisch unfallfrei geworden ist und wo ein zügiger Kraftfahrzeugverkehr möglich ist für diesen ganzen Ausstellungsbetrieb.
Gut, ja, das sieht man natürlich sehr gern, aber das kostet natürlich noch eine ganze Menge Geld. Überlegen Sie mal in Brüssel, Sie sagten eben kreuzungsfreie Verkehrsknotenpunkte. Da muss man also Straßen höher legen oder Straßen tiefer legen. Da muss man Straßenbahnen verlegen. Denn Straßenbahnen gibt es ja nicht nur bei uns in den deutschen Großstädten, sondern auch in Brüssel.
Ne? Das ist ja auch gemacht worden. Es sind kreuzungsfreie Straßen gebaut worden für die Auto, für den Kraftverkehr auf Mittelpfeilern, wo obendrauf die Straßendecke liegt, die den Autoverkehr trägt. Und in dem freien Raum unter dieser Autofahrbahn, die gewissermaßen im ersten Stock verläuft, darunter verläuft der Verkehr der Straßenbahn.
Die autogerechte Stadt, das ist der Traum der 50er Jahre. Der Straßenverkehr gilt als Sinnbild des Fortschritts.
Man muss das Frankfurter Kreuz, dieses architektonisch schöne und sinnvolle System aus hellen Betonbändern, einmal aus der Luft gesehen haben. Als ein riesiges, vierblättriges Kleeblatt leuchtet es aus der Landschaft. Und die Straßenbauer sind sich auch klar darüber. Dieses Kleeblattmuster ist schon eine wirklich glückliche Lösung. Eine solche Kreuzung verlangt von dem Benutzer freilich Konzentration, Überblick und Intelligenz, will er nicht unter Umständen kilometerweit abgetrieben werden. Unaufmerksamkeit kostet hier Zeit und Benzin. Ich sprach darüber mit dem Geschäftsführer des Automobilclubs von Deutschland, Hans von Rosenthal. Und er meinte,
man muss, wenn man sich an eine so großzügige und moderne Verkehrsanlage, wie sie das Frankfurter Kreuz beispielsweise ist, wenn man sich ihr nähert, schon ein wenig seine Geschwindigkeit herabsetzen und muss überlegen, wie man sich richtig verhält. Auf gar keinen Fall, und das möchten wir sehr ausdrücklich sagen, soll man sich irgendwann dazu verleiten lassen, eine Wendung vorzunehmen, die nicht erlaubt ist. Also an einer Stelle den Mittelstreifen zu kreuzen oder eine Abfahrt in der falschen Richtung zu befahren. Damit gefährdet man die anderen Verkehrsteilnehmer und auch sein eigenes Leben. Davor kann nicht dringend genug gewarnt werden.
Der ungebrochenen Faszination des Autoverkehrs in der Nachkriegszeit stellt die Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt die Vision einer autofreien Stadt gegenüber. Umgesetzt hat sie der Künstler Jan Kamenski in einem animierten Video. Kuratorin Nina Gorgus.
Jan Kamenski schaut sich die große Kreuzung am Eschenheimer Turm an, die wirklich sehr unübersichtlich ist und sehr viel Asphalt hat und sehr viel Fläche für Autos bietet. Genau, und er hat da quasi so eine Art Vision des Superblocks, dass es einfach eine Fläche ist mit hoher Aufenthaltsqualität, wo man einfach sich aufhalten kann. Ich finde, es zeigt auch sowas, wir fahren ja alle gerne in Städte, wo gar kein Autoverkehr ist, wie Venedig oder sonst welche Städte und wollen das zu Hause aber nicht haben. Also vielleicht ist es auch so ein Anreiz, sich vorzustellen, dass es auch zu Hause vor der eigenen Tür möglich wäre, etwas anders zu gestalten.
Insgesamt ist ja die Ausstellung thematisch sehr vielfältig. Also Sie beleuchten das Thema Bewegung in alle möglichen Dimensionen und sind dabei aber in der Gestaltung sehr spielerisch, würde ich sagen, assoziativ. Es ist eher so eine Wunderkammer, in der man viel entdecken kann. Warum hat Sie das gereizt, die Ausstellung trotz des sehr politisch brisanten Themas, über das man auch sehr engagiert diskutieren kann, so spielerisch zu halten?
Der Entwurf für die Ausstellung stammt von Thomas Rustemeyer und er hat uns damit überzeugt, weil er die Objekte und unsere Ideen anders angeordnet hat oder auch erkannt hat, dass es gibt ja nicht eine Lösung. Es gibt halt viele Perspektiven, es gibt viele Vorstellungen auch von Veränderungen, die man angehen könnte, aber es gibt ja nicht irgendwie eine Hauptlösung. Also wir präsentieren Ideen, wir präsentieren hier Einblicke in die Vergangenheit, schauen etwas in die Zukunft und die Gegenwart. Und das Format dieser Art Wunderkammer kombiniert mit Themeninseln ermöglicht diese breite Sichtweise und nicht so ein eindimensionaler Weg, wo es nur eine Lösung gibt oder wo man sozusagen schon gleich weiß, wie es ausgeht. Weil wir wissen es ja selber nicht, sondern die große Frage ist ja so, welche Mobilitätskultur wollen wir leben und wie wollen wir die gestalten? Und ich denke, da bietet die Ausstellung ganz gute Anreize für.
Da hat ja wahrscheinlich vor einem halben Jahrhundert die Bewegung, auch das schnelle sich fortbewegen mit dem Auto, mit dem Flugzeug, viele Leute fasziniert. Inzwischen erkennen wir in Zeiten des Klimawandels, welche Gefahren darin stecken. Und es ist mit der Erfahrung des Homeoffice in Corona-Zeiten und mit der Digitalisierung ja auch wieder selbstverständlicher geworden, zu Hause zu arbeiten, also sich gar nicht mehr groß jeden Tag hin und her zu bewegen. Ist so die Zeit der Mobilität vielleicht auch ein bisschen zu Ende oder werden wir sozusagen wieder weniger mobil, bewegen wir uns weniger insgesamt?
Das glaube ich nicht und das mit dem Homeoffice hat sich auch relativ schnell wieder aufgelöst oder viele Menschen sind zumindest ein-, zweimal mindestens in der Woche im Office und bleiben nicht so lange zu Hause. Und wir sind immer noch die PendlerInnenhauptstadt in Frankfurt mit über 400.000 oder wenn man selbstständig dazu zählt, über 580.000 Personen, die täglich an allen Werktagen nach Frankfurt pendeln. Also es hat sich nicht wirklich verändert und es wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel verändern.
Zum Schluss noch eine Frage zur Kunst, die eine große Rolle spielt in dieser Ausstellung, die sozusagen auch Teil der Wunderkammer ist. Was sind das für künstlerische Positionen und welche Blicke auf Bewegung und Mobilität finden Sie da besonders reizvoll?
KünstlerInnen oder künstlerische Positionen, sie setzen sich halt ganz anders auseinander mit den Themen und schauen ganz anders auf die Stadt und haben nochmal ja, unerwartete Einblicke. Und wir haben vor allem KünstlerInnen der Gegenwart eingeladen, uns da zu begleiten. Das geht über Videoarbeiten aus den 80ern, die den S- und U-Bahn-Verkehr in Frankfurt-Offenbach zeigen, oder eine Dokumentation des besetzten Waldes im Riederwald, als es um Autobahnbau geht. Oder wir haben zwei Künstler aus dem Atelier Goldstein, die sich auch auf ihre Art und Weise ganz intensiv mit Verkehrsmitteln und wie sie in der Stadt wirken, auseinandersetzen. Also wir haben auch performative Arbeiten. Mobile Albania ist ein Künstlerinnenkollektiv, die uns zum Pendeln, Nahverkehr in die Stadt mitnimmt und ganz neue Dimensionen da aufmacht. Also wir haben ein ganz breites Feld, wo man nochmal sich ganz anders mit dem Thema und auch sehr emotional mit auseinandersetzen kann.
Nina Gorgus, Kuratorin der Ausstellung Bewegung, Frankfurt und die Mobilität. Zu sehen bis zum 14. September 2025 im Historischen Museum Frankfurt. Eins der schönsten Exponate dieser Ausstellung ist das Modell einer Seilbahn über den Main von Offenbach nach Frankfurt. Entwickelt wurde die Idee am Institut für Mobilitätsdesign der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Jan Tussing über das Projekt und seine Macher.
Wer mit dem Auto zwischen Offenbach und Frankfurt fährt, weiß, wie zäh der Verkehr zwischen Kaiserlei und Eissporthalle fließt. Auch der öffentliche Nahverkehr bietet hier keine Alternative, sagt Daniel Reese vom Offenbach-Institut für Mobilitätsdesign, kurz OIMD, an der Hochschule für Gestaltung. Der wissenschaftliche Mitarbeiter schlägt vor, diese Verkehrslücke mit einer Seilbahn über den Main zu schließen.
Man müsste eben mit einer S-Bahn-Strecke den Main unterqueren. Das wäre sehr, sehr teuer. Die Bauzeiten wären lang, die Planungs- und Antragsphasen wären sehr lang. Und bei einer Seilbahn zeigt sich einfach, man braucht sehr wenig Fläche, man bewegt sich in der Luft und die Planungs- und Bauzeiten sind um ein Vielfaches kürzer und die Kosten entsprechend auch.
Autoverkehr verursacht den größten Teil des CO2-Ausstoßes, nach wie vor. Um Autofahrern Alternativen zu bieten, entwickelt das Institut für Mobilitätsdesign neue Konzepte. Ein Projekt ist die Seilbahn über den Main.
Ein Vorteil eben auch an einem Seilbahnprojekt ist, dass man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Kommunen das möchten, die Planungsphase, ich glaube, wir hatten damals gesagt, etwa 1 bis 2 Jahre dauert und die Bauzeit auch. Das heißt, wenn wir das umsetzen könnten und dürften jetzt, dann könnte es sein, dass wir 27 schon in der Seilbahn säßen.
Welche Rolle spielt Design bei der Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens? Darum dreht sich alles am Offenbach-Institut für Mobilitätsdesign. Fahrradstraßen, auf denen ich mich sicher fühle, Minibahnhöfe, die mir erklären, wie ich schnell und einfach Anschlüsse finde, oder eben Seilbahnkabinen, mit denen ich gerne über den Main schweben würde, sagt Peter Eckert vom OIMD. Für den Professor an der Hochschule für Gestaltung ist gutes Design der Schlüssel für moderne Verkehrskonzepte.
Es geht eben immer nicht nur darum, dass es schick aussieht, sondern es geht eben auch darum, dass es funktional ist. Und auch die Gestaltung der Kabinen, die sollen eben auch vermitteln, dass es sich um ein öffentliches Verkehrsmittel handelt. Also das heißt auch die Aufenthaltsqualität innen drin, dass man sich anlehnen kann, dass man sein Fahrrad da mit reinnehmen kann, dass Rollstuhlfahrer gut da reinfahren können. Also das sind alles so Aspekte, die sind grundlegend.
Design hilft uns umzudenken und damit die Verkehrswende zu beschleunigen. Nochmal Daniel Reese.
Man kann mit Design verschiedene Sachen bewirken und das haben wir eben in dem Projekt auch veranschaulicht. Einmal ist es wichtig, dass aus unserer Perspektive Transportmittel im öffentlichen Raum generell eine sehr hohe Qualität haben. Und dann ist es eben wichtig, dass die Bevölkerung gerade bei einem neuen Transportsystem, und das ist die Seilbahn im urbanen Raum momentan ja noch, versteht, dass dieses System funktionieren kann.
Damit Projekte wie diese realisiert werden können, müssen nun die Politiker überzeugt werden. Und natürlich auch die Mobilitätsanbieter, also der RMV. Denn erst wenn der Verkehrsverbund grünes Licht gibt, kann eine öffentliche Seilbahn über den Main Wirklichkeit werden.
Jan Tussing über das Institut für Mobilitätsdesign an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und nochmal der Hinweis, bis zum 14. September ist im Historischen Museum Frankfurt die Ausstellung Bewegung zu erleben, die wir ausführlich vorgestellt haben. Das war HR Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.